Der Abend lautet sowohl als auch oder entweder oder. Sicherlich sind hier große Unterschiede zu machen. Es geht ja immer um die Lehre Jesu Christi. Dazu möchte ich aus dem Philipperbrief zwei kurze Verse lesen. Einmal Philipper 1, den Vers 6. Da heißt es: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Dann Philipper 2, die Verse 12 und 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir beten dich an im Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus und danken dir zunächst, dass wir uns heute Abend noch einmal versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Ja, Herr Jesus Christus, du hast den Apostel Paulus mit einem Sonderauftrag beauftragt, Herr, die Leibesglieder aus den Nationen und Israel herauszurufen. Und wir haben eben gelesen, dass es dein Werk ist, dass wir gehorsamer werden und auf das Ziel hinschauen, was du gesteckt hast, was du dem Apostel gegeben hast, der erhöhte Herr. Herr Jesus Christus, du allein kannst in uns wirken. Es kommt immer wieder auf unseren Gehorsam an. Der Heilige Geist in uns legt immer da den Zeigefinger hin, Herr, wo etwas nicht in Ordnung ist, dass wir es bringen. Danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du uns viel geschenkt hast, vom Heilsplan Gottes und auch von prophetischen Aussagen. Danken dir für diese Stätte. Herr Jesus Christus, segne auch unseren Bruder, der uns heute Abend das Wort austeilt, dass wir recht zuhören und verstehen. Und in diesem Augenblick möchte ich dir ganz besonders unsere liebe alte Schwester Mössinger anbefehlen, Herr, der es nicht gut geht. Du weißt es, wir wissen sie in deiner Hand. Segne sie, Herr Jesus Christus. Wir denken auch an sie und wissen, dass du alles recht machst. Hab du Lobpreis und Anbetung. Amen. Bitte schön, Bruder Heinemann.
Ich mache Fortsetzung im Rahmen des Gesamtthemas. Wir haben bereits die heutige Abendthematik vernommen. Es geht also um das Lehrmäßige sowohl als auch und dann aber auch das entschiedene Entweder-Oder. Wenn wir nicht irgendwo irre laufen wollen, müssen wir schon diese beiden Aspekte bedenken. Dabei ist wichtig, dass wir das sowohl als auch, die Bibel weist darauf hin, es steht geschrieben, wiederum steht auch geschrieben, im Sinne einer geistlichen Flexibilität sehen. Da dürfen wir nicht falsche Einseitigkeiten praktizieren. Dann aber im Sinne der Nachfolge, auch der Konsequenzen, geht es um das klare, entschiedene Entweder-Oder. Und wenn der Feind nur diese beiden Momente verdreht, nämlich, dass wir das sowohl als auch im Sinne falscher Kompromisse und falscher Toleranz nehmen, dann sind wir bereits auf der abschüssigen Ebene des Abfalls. Und wenn wir auf der anderen Seite ganz stur manchmal bei Aussagen bleiben, die sowohl der Ergänzung bedürften als auch der Praxisorientierung, dann können wir manchmal ganz stur sein. Kennen Sie sowas? Wir stecken alle in dieser Misere drin. Eng in dem Gewissen, aber weit in den Genüssen, hat mal jemand gesagt. Genau an der falschen Stelle, enge. Und an der falschen Stelle weite. Das hängt mit dieser Thematik zusammen. Wir erleben ja leider in unserer heutigen Zeit, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, wie es nicht sein sollte. Nicht in der Politik, der andere hat ja immer Unrecht. Dieses sowohl als auch, die könnten ja auch was beitragen, konstruktiv mitarbeiten, ist in der Regel kaum gegeben. Kritik am anderen ist destruktiv, negativ, ist ja auch immer einfacher. Man muss sich nicht selber der Kritik stellen und man sieht sich höher und besser als der andere. Und ich will nochmal sagen, diese faulen Kompromisse, dieses Angepasstsein, die Heuchelei in verschiedenen Bereichen, das ist das Problem, das ist so eine Chamäleonhaltung an der falschen Stelle. Jetzt wollen wir dem Biblischen sowohl als auch einmal nachsinnen. Die Bibel ist eben kein Rezeptbuch, das man so behandeln könnte, wie wir das gern möchten. Die Bibel sagt manchmal Dinge, die wir gar nicht in unsere menschliche Logik hineinkriegen. Dazu bedürfen wir der göttlichen Überlogik. Dinge zusammenzufassen, die wir mit dem Verstand nicht zusammenkriegen. Wir hatten da ja so eine Stelle. Gott ist, der in euch wirkt, das Wollen und Vollbringen. Punkt. Nein. Darum wirket aus, das, was Gott in euch hineingelegt hat. Steht sogar mit Furcht und Zittern. Es gibt eben keine einseitige Formeln. Glaube nur, dann ist alles geschehen. Stimmt einerseits, aber wie das praktiziert wird, in welchen Zusammenhängen, unter welchen Bedingungen, was gerade hineingehört in unsere Situation, das alles müssen und dürfen wir dann erkennen. Oder wer nicht glaubt, geht ewig verloren. Einseitige Prädestinationslehre, das kennen wir ja alles. Entweder bestimmt für den Himmel oder für die Hölle. Prädestination zum Dienst ist was ganz anderes. Also es ist schon nicht so ganz einfach, wie es der Herr uns macht, indem er uns ein dickes Buch vorgibt mit vielen Aussagen. Und das müssen wir irgendwo zusammenkriegen. Ja, der Herr macht es eben nicht so, wie ich es heute Morgen beschrieben habe. Nicht? Da fällt was vom Himmel runter. Oder als du hier so dicht dran gingst, nicht? Das ist ja auch schon passiert, dass man die Mikrofone bis hinten hin aufdreht und dann stellt sich da so einer hin mit Power-Evangelism und donnert da hinein, dass die Leute umfallen. Nicht, das sind diese falschen Einseitigkeiten und die werden gefährlich. Es geht nicht primitiv zu, sondern wir sollen einfältig sein im Glauben. Darum bitte, es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, das hat ja der Herr dem Teufel in der Versuchungsgeschichte Lukas Kapitel 4 gesagt. Und das muss uns dann deutlich werden. Wir machen sehr oft die Rechnung ohne den großen Gegenspieler, der sich in einen Lichtsengel verstellt. Das will man auf heute gar nicht wahrhaben, dass Verführung da ist. Dass er, der Feind aus dem Worte Gottes, wahllos aus dem Zusammenhang heraus, wichtige Aussagen nimmt, die aber einseitig interpretiert. Ich will noch so ein Beispiel bringen. Wenn es ihm gelingt, die Gemeinde an der falschen Stelle passiv zu machen, wo Aktivität gefordert wäre, also wirket aus, mitwirken, weil der Herr alles wirkt. Es geht natürlich um die Prioritätenfolge, zuerst er und dann können wir auswirken. Also wenn ihm das gelingt, diese Dinge zu vertauschen, eine Aktivität da einzusetzen, wo wir in die Ruhe eingehen sollten oder auch umgekehrt, hat er gewonnen. Er kommt ja nicht als einer, der das ganze Wort in Frage stellt, sondern der mit dem Wort operiert, der kennt das besser als die meisten Theologen heute. Glauben Sie das auch? Bitte, es gibt auch echt forschende Theologen, aber ich habe leider ja auch in meinem Beruf mit so vielen Theologen zu tun gehabt, dass meistens leider auch, wenn wir gemeinsame Veranstaltungen, Pädagogen und Theologen hatten, die gläubigen Pädagogen ein klares Wort gesagt haben. Und nun möchte ich zu diesem sowohl als auch nach dem Problematisieren, wie ich es eben getan habe, ich habe einige Aspekte aufgezeigt, an einigen Beispielen das deutlich machen. Stellung in Christus und konkretes, praktisches Handeln, dass wir uns dieser Stellung gemäß verhalten. Beides gehört zusammen. Und Sie kennen die Bibel. Der Epheserbrief ist so aufgebaut, dass in den ersten drei Kapiteln der Apostel Paulus die herrliche Stellung der Gemeinde in Christus beschreibt. Kapitel 4, Vers 1, wandelt würdig dieser Berufung. Das ist die andere Seite. Einig zu dieser Stellung, Sie kennen das, ich will es hier kompakt zusammenfassen, ich denke, das darf ich tun. Epheser 1, Vers 4, wir sind erwählt vor Grundlegung, vor dem Niederwurf dieser Welt. Und Vers 5, berufen zur Sohnschaft. Und das ist Gottes souveränes Planen und Handeln. Das ist nach seinem Vorsatz geschehen. Das ist eine Tatsache. Und aufgrund dieser Tatsache erfahren wir dann ganz konkret die Berufung in dieser Zeit. Eine Berufung, sodass wir dann nach Kolosser 1, Vers 3, wenn wir ein Ja sagen, die Versetzung erfahren aus dem Reich der Finsternis hinein das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist eine Stellung, die wir einnehmen dürfen. Wir sind nicht mehr nur Bürger, der Reiche auf dieser Erde zwar auch, aber wir haben ein herrliches himmlisches Bürgerrecht. Oder wie es Paulus in Philipper Kapitel 3, Vers 20 sagt, unser Politeuma, unser Bürgertum, Staatsbürgertum, Luther hat gesagt, unser Wandel, das ist zu schwach, ist dort droben, in Christus. Eine Tatsache. Und wir sind versetzt. Wir haben ein neues Bürgertum. Das ist eine Tatsache. Das müssen wir immer wieder uns sagen. Sie sind der Bürger eines irdischen Reiches. Ist jemand einer ganz bestimmten Nationalität zugeordnet, der muss sich nach den Gesetzen richten, verhält sich so. Wir Deutschen hatten ja da unsere Schwierigkeiten. Das ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Zugehörigkeit, für Kommunikation, alles, was in einem solchen Staat dann angeboten wird. Und das haben wir in Christus. Und wir sind, nach Kolosser 12, 13, bereits mit ihm begraben, mit ihm auferweckt, lebendig gemacht und nach Epheser 2, Vers 6 in diese herrlichen himmlischen Örter versetzt. Das ist eine Tatsache, wir müssen das immer wieder sagen, aber es ist unsere Stellung. Aber die ist so gewaltig, wer die nicht kennt, kann sich auch gar nicht gemäß dieser herrlichen Stellung verhalten. Weshalb heute dauernd neue sensationelle Dinge angeboten werden, weil diese Lehre fehlt. Es muss immer irgendwas Spektakuläres sein. Nicht? Ist ja jetzt schon die dritte Welle. Die erste Welle war die Frage, wie werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Geistestaufe als Zeichen, Sprachenreden. Die zweite Welle, 1960 begonnen, durch auch amerikanische Theologen hierher transportiert. Pfarrer Bittlinger ist einer der führenden Leute gewesen. Da ging es um die charismatische Bewegung hier, die dann hineindrang in die großen Kirchen. Übrigens habe ich jetzt neulich nochmal bei Bittlinger nachgelesen, wie er manche Probleme gesehen hat. Der hat gesagt, viele Dinge finden wir genauso in den anderen Religionen. Das hat mich fasziniert. Er hat sogar gesagt, in den animistischen Religionen oder in primitiven Religionen, wo auch Heilungen geschahen, Offenbarungen, meinte er, das sogar noch klarer gefunden zu haben als im Christentum. Der war mitverantwortlich für die charismatische Bewegung. Man muss manchmal die Hintergründe kennen. Und die dritte Power-Bewegung, die geht ganz scharf in die Richtung des Schamanentums. Der Pastor Cho zum Beispiel aus Südkorea, nicht? Ein Vorbild für viele, auch für Spitzer hier gewesen. Ja, ganz eigenartige Ansätze, wie er die vierte Dimension darstellt und realisiert. Ich will nicht im Einzelnen wieder darauf eingehen, aber Grund für derartige Lehren und Verhaltensweise ist Mangel der Erkenntnis. Und das sagt nicht schon ein Prophet im Alten Testament, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Erkenntnis ist eine ganz wichtige Sache. Wissen, kennen, erkennen, Überzeugung. Und wir sind nach Kolosser 2, Vers 10 bereits in Christus vervollständigt, zur Fülle gebracht. Das ist eine Tatsache. Wer das weiß, der muss also jetzt nicht erst anfangen, gewaltig sich in etwas hineinzumanövrieren. So wie ein kleines Kind, das zur Welt kommt, schon in sich vollkommen ist, vollständig ist, da fehlt nichts, nun aber wachsen muss, so ist das bei uns auch. Da kann man nicht nun manipulieren, dem kleinen Kind da so ein bisschen Feuer unter den Körper setzen, dass da mehr Dynamik reinkommt. Oder mal hinten drauf klopfen, damit es schneller wächst. Oder wer weiß, was für merkwürdige Dinge inszenieren. So kommt mir das manchmal heute vor, was man alles da in der Gemeinde in Gang setzen will. Weil er uns die herrliche Gestellung geschenkt hat, dürfen wir nun aber auch ganz konkret, praktisch im Glauben wandeln. Wandelt würdig der Berufung. In den Werken wandeln nach Epheser 2, Vers 10. In den Werken, die auch schon vorbereitet sind, heilstatsachenmäßig, aber auch ganz konkret praktisch, ist das nicht die Hilfe, wenn Sie wissen, Gott wacht über Ihnen. Die Werke bis zum Ziel sind vorbereitet und er bereitet Sie vor. Der angefangen hat, das gute Werk in Ihnen, wird es vollenden und jetzt können Sie eine Fülle von Verheißungen einbringen. Nur eine, 2. Korinther 1, Vers 20, alle Verheißungen, die es gibt für uns zum Wachstum, sind Ja und Amen in ihm zu seiner Verherrlichung durch uns. Weil es Abend ist, die Aufmerksamkeit dann doch nicht mehr so ist wie am Morgen, will ich hier mal eine Geschichte erzählen von einem Bruder, 95 Jahre im Glauben, die er während der Brüderkonferenz uns weitergegeben hat. Ich glaube, du kennst auch den Bruder Otto Zimmermann, sicher. Etliche von uns, nicht? Der hat also zum Schluss, ich hatte einen Dienst getan, darum gebeten, er möchte noch 10 Minuten was sagen. Wer es kennt, freut sich dennoch, wenn er es noch einmal hört. Nämlich zu dem Punkt mitgekreuzigt. Da kommt nämlich jetzt die Verhaltenskonsequenz. Haltet euch dafür. Das ist unsere Sache. Rechnet damit. Das Wort Logos, Wort, heißt auch Rechnung. Da hat er erzählt, wie er zu dieser Erkenntnis kam. Ist schon Jahrzehnte her, es war glaube ich nach dem Krieg. Da war er mit einem Bruder zu einer Konferenz und die beiden hatten ein Zimmer, jeder, angrenzend, das nur durch eine gemeinsame Tür da verbunden war, diese beiden Zimmer. Und er hatte sich so eine Wärmflasche, eine Bettflasche mitgenommen. Es war ja kalt, damals gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute da eine Heizung anzustellen. Und er hat da rechtzeitig vorm Schlafengehen da in sein Bett gelegt. Und abends freute er sich darauf, jetzt komme ich ins warme Bett, hebt die Decke empor da und sieht, die Flasche ist weg. Wo war sie? Sein lieber gläubiger Nachbar hatte die genommen. Ja. Das war so die erste Begegnung. Die zweite, dann nach einer gewissen Zeit, denkt er, was steht denn da hinten bei mir im Zimmer? Da war inzwischen was geschehen. Da hatte der liebe Bruder seine Schuhe bei ihm zum Lüften reingestellt, nicht in sein Zimmer. Jetzt ging das innerlich schon etwas mehr ins Rumoren hinein. Und das Dritte, am nächsten Tag, nachmittags, war frei und die beiden gehen spazieren. Der andere Bruder hat den Schlüssel mitgenommen zu dieser gemeinsamen Wohnung. Unser lieber Otto kam zurück, Zwei Stunden musste er in der Kälte stehen, bis sein lieber Nachbar kam und den Schlüssel brachte. Da, sagt er, da ging's innerlich los. Da habe ich mich hingesetzt und dem Herrn Jesus einen Brief geschrieben. Also, lieber Herr Jesus, wie kannst du sowas zulassen? Wir sind hier auf einer Konferenz. Und dann das. Und dann hat er seinen ganzen Frust da loswerden wollen. Und dann beim Schreiben kam ihm Folgendes in Erinnerung aus seiner Kindheit. Er durfte einen Onkel besuchen, der eine schöne Villa hatte, mit dem herrlichen Wohnzimmer. Und da lag so als Trophäe drin ein Tigerfell noch mit dem Kopf. Bestens präpariert. Und auf diesem Tigerfell, so sagt er, da durften sie als Kinder herumtollen. Und das kam ihm. Warum durfte ich denn darauf springen? Darum tollen, wie ich's wollte. Der war tot. Der war tot. Und dann haben wir manchmal als Kinder unsere Hand in den offenen Rachen dieses ausgestopften Tieres da hineingesteckt, dieses Kopfes. Der hat nicht zugebissen. Warum? Der war tot. Und das kam ihm in Erinnerung, als er den Brief an den Jesus schreiben wollte. Voller Zorn. Wie kann das Gott zulassen? Tja, Otto, du weißt doch, du bist mitgestorben, mitgekreuzigt. Halte dich dafür. Das hat er da gelernt und praktiziert. Ich denke, so ein Beispiel ist belehrend, macht uns Mut. Also nehmen Sie das mit. Haltet euch der Sünde für tot, rechnet damit nach Römer Kapitel 6, Vers 11. Weil wir mitgekreuzigt sind, können wir das. Wir sind aber auch mit auferweckt. Und so haben wir hier in diesem ersten Punkt dieses Beispiel, die Tatsache in Christus, unsere herrliche Stellung. Konsequenz daraus, wir sollen das auswirken, ausleben, was Gott bei uns bereits geschehen hat. Das zweite Beispiel, Gnade und Gericht. Wenn wir das auch nochmal einseitig auf die Spitze treiben, es gibt hier und da in der Verkündigung, gerade im Protestantismus, leider eine oft billige Gnade. Die Gnade, die mit dem Gericht am Kreuz auf Golgatha zusammenhängt, ist keine billige Sache, denn es hat unseren Herrn das Leben gekostet. Dort hat er uns erlöst. Weil Jesus für uns starb, dürfen wir Gnade nehmen, aber nur, wenn wir auch wissen, dass wir Verurteilte sind, und zwar zum Tode. Der natürliche Mensch steht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er ist ein Todeskandidat. Das wird auch kaum mehr verkündigt. Darum keine Gnade ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Gnade. Die Gnade ist in Christus geoffenbart. Das Gericht am Kreuz auf Golgatha geschah um der Gerechtigkeit Gottes willen. Dadurch erfahren wir die Rechtfertigung, den Zuspruch unserer Gerechtigkeit. Wir sind damit richtig vor Gott. Und schließlich ist es auch um Satans willen geschehen. Denn der Fürst und Gott dieser Welt, Satan, wurde am Kreuz gerichtet. Das ist übrigens die erste Aufgabe des Heiligen Geistes, wenn er Menschen ruft. Sagt Jesus selber in Johannes 16, der Welt zu zeigen, was Sünde ist, sie zu überzeugen, zu überführen von der Sünde. Und das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an Jesus. Und dann wird auch die Gerechtigkeit offenbart und die Tatsache, dass der Fürst und Gott dieser Welt gerichtet ist. Also keine Begnadigung ohne Gerichtsurteil. Dann aber dürfen wir erfahren, dass die Begnadigung auch eine zweite Seite hat und deswegen die sowohl als auch. Die Gnade erzieht auch. Es ist also nicht nur eine Begnadigung, sondern wer begnadigt ist, soll verwandelt, verändert werden. Und das tut nach Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12 diese Gnade. Sie erzieht. dass wir verleugnen sollen, die Gottlosigkeit, die weltlichen Lüste. Wenn das nicht hinzukommt, wird die Gnade so billig, dass man, ich sag's mal in einem saloppen Beispiel, versucht, alles unter den Teppich zu kehren. Immer dann, wenn wir uns selber durchlichten oder durchrichten lassen, wirkt das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, das Gericht als Prozess in unser Leben hinein. Beides gehört zusammen. Das Gericht ist geschehen, aber wir dürfen uns ständig in diesem Gericht durchlichten lassen. Das ist kein krampfhaftes gesetzliches Tun und kein moralischer Appell. Also, wir merken uns, keine Gnade ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Gnade. Und damit dürfen wir wissen, dass jedes Gericht auf der Grundlage des Kreuzestodes Jesu, dieses Gericht ein Ziel hat. Freilich wollen wir daran denken, dass die Gerichte auch ernst und hart sein können. Bruder Heller hat immer wieder gesagt, halte einmal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze, dann merkst du schon etwas von Feuergericht. Ich denke, diese Aussage kennen einige. So viel nur zu diesem Thema. Ich will beispielhaft einige skizzieren und erhellen. Das dritte Moment, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wir entdecken heute im evangelikalen Lager, dass viele um der Liebe zu den anderen Christen willen die Lehrfrage und damit die Wahrheitsfrage außen vor lassen. Ich weiß nicht, ob Sie schon manches dazu gelesen oder auch gehört haben. Man sagt, wir wollen alles, was trennt, und das war sehr oft Lehre, manchmal allerdings auch tote Lehre und Orthodoxie im einseitigen Sinne. Wir wollen das alles lassen. Und wollen uns in Liebe vereinigen. Das klingt ja sehr vernünftig, auch weise, hat aber doch ein Problem, weil das Wort Gottes eindeutig darauf hinweist, nach Epheser 4, Vers 15, der Spruch hängt hier draußen in ehernen Lettern an der Stirnseite, nämlich, wir werden aufgefordert, die Liebe in Wahrheit festzuhalten. Und darum nochmal die Einseitigkeiten. Eine Liebe ohne Wahrheit führt in die Sentimentalität, in die Schwärmerei, entspricht nicht der göttlichen Liebe, die mit Wahrheit gekoppelt ist. Freilich das andere, eine Wahrheit ohne Liebe, die kann hart und streng werden, bis hin zum Fanatismus. Darum gehört beides zusammen. Es ist für mich manchmal eine Frage, wenn ich mit Katholiken auch hier zusammentreffe. Ich habe heute Morgen ja nur mal einiges an Definitionen zur Funktion Marias eingebracht. Sind Sie nicht hier und da doch etwas erschrocken? Oder wenn Sie wissen, was eigentlich in der Eucharistiefeier geschieht? Die unblutige Wiederholung des blutigen Opfers Christi. Und was sagt der Hebräerbrief dazu? Dass das Opfer Jesu Christi ein für allemal gültig ist. Wir haben das anzunehmen, aber nicht zu wiederholen. Und das, wenn der Priester, der geweiht ist, denn nur der kann das, in dieser Transsubstantiation, das ist ein lateinisches Wort, in dieser Wandlung, verwandelt, nämlich den Leib, das Brot in den Leib und den Wein in das Blut. Und wenn dann nun noch in der Monstranz diese Hostie, wie in der Fronleichnamsprozession, göttlich verehrt wird, kann ich nur sagen, da hätten die alttestamentlichen Propheten schon gesagt, Vorsicht, Götzendienst, bitte ich sag das mit ganz wehem Herzen. Liebe und Wahrheit. Ich darf nochmal sagen, die Wahrheit, die der Lüge so nahe kommt, dass beide vermischt werden und zwar nur ein geringer Prozentsatz Lüge da hineingepackt wird. Das ist immer am gefährlichsten. Darum denken wir an die Anfänge. In Jakobus 3, Vers 15 gibt es auch eine Aussage, einen Entwicklungsprozess, der so heißt: Der Mensch, der nicht glaubt, nimmt zuerst das Irdische, das, was von diesem Kosmos ist. Dann das Sinnliche, er trachtet auf das Irdische und daraus wird das Teuflische. Irdisch, andere Übersetzungen sagen menschlich, sinnlich, teuflisch. Und der Wahrheit müssen wir uns stellen. Darum aber das andere, lasst uns ihn lieben in Tat und Wahrheit. 1. Johannes 3, Vers 18. Also Liebe und Wahrheit gehören im göttlichen Sinne zusammen. Ein viertes, dienen und warten. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, da wird von den Echtbekehrten, die weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott sich haben bekehren lassen, zwar nicht ihre eigene Leistung, das hat Gott gewirkt, von denen wird erwartet, dass sie dem Herrn dienen und auf den wiederkommenden Herrn warten, der uns vom Zorn befreit hat. Auch da kann ich Ihnen wieder sagen, wer nur dient, ohne diese lebendige Hoffnung des Wartens auf den wiederkommenden Herrn, der läuft Gefahr, in Betriebsamkeit zu geraten. Das haben wir bei uns dort im Brüderbund, da wo ich auch stehe, liebe Geschwister, die haben in diesem Jahr eine Konferenz gehabt, wie können wir die Gemeinden beleben. Die Konsequenz daraus, ganz konkret bei uns vor Ort, all die vielen Vorschläge, dass man Organisationsformen, Methoden ändert, aber nicht fragt, wo ist der geistliche Ansatz, denn letztlich kann nur Gott Gemeindewachstum schenken. Und ich habe meine Bedenken, wenn es immer um Zahlen geht, können wir Wachstum der Gemeinden produzieren? Darf ich auch da mal sagen, der Apostel Paulus wäre dann der größte Versager. Was sagt er denn zum Schluss? Die in Asien haben mich alle verlassen und in Rom stand ihm niemand bei. Tja, Paulus, der passte nicht in die heutige Statistik hinein. Bedenken wir, Paulus ist ein Typus für die Gemeinde und es wird am Ende, denke ich, der Gemeinde auch so gehen. Die werden mit einer klaren Botschaft beiseite gedrängt. Das passt nicht in Power-Evangelium hinein. Das passt nicht in die Konzeptionen der Aktivitäten. Bitte, das andere. Nur warten, ohne zu dienen, das führt in die Schwärmerei, auch wiederum. Das ist ja in der Kirchengeschichte schon oft geschehen, um das Jahrtausend, ist immer so eine magische Marke, jetzt kommt das Jahr 2000 auch wieder. Da haben Gläubige alles verkauft, jetzt bricht das neue Tausendjahrreich ein, sind auf den Berg gestiegen und hinterher waren sie enttäuscht. Nicht? Auch in Seoul, in Südkorea, hat das ja vor ein oder zwei Jahren ebenfalls so eine Untergangssekte praktiziert. Und was da in der Schweiz sich vollzogen hat, das sind grausame Realitäten falscher Lehren mit entsprechenden Praktiken. Da wird es nun mal deutlich, wenn es ganz schlimm wäre. Aber bitte, die feinen Dinge sollen wir erkennen. Dienen und warten, beides gehört zusammen. Und der letzte Punkt zu diesem sowohl als auch. Die herrlichste Zielsetzung. Gott hat uns erschlossen, dass Gott einmal sein wird, alles in allem beziehungsweise allen. 1. Korinther 15, 28. Da sieht Paulus wirklich am weitesten. Weil der Apostel vom Herrn berufen, der bereits intronisiert war. Die anderen 12 zu anderen Dienstaufgaben sind zu seinen Lebzeiten berufen. Paulus hat eine weiterreichende Aufgabe, übrigens sogar noch, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde da ist. Denn sein Name steht nicht bei den 12, deren Namen an den Pforten des himmlischen Jerusalems auftauchen, wo auch da 12 Tore sind, immer die Zahl 12 bis hin zu den Maßen. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib, der unsichtbare Tempel, hat Aufgaben, wisset ihr nicht, dass er die Welt richten, ja, Engel richten werden. Davon sagt ein Johannes nicht. Der hat aber die Erlösung genauso herrlich genommen, nur andere Dienstaufgaben. Hier müssen wir differenzieren und nicht falsch auseinander dividieren. Aber es ist klar, wir dürfen die letzten Ziele sehen und die Schöpfung wartet nach Römer 8, worauf? Dass die Söhne Gottes offenbar werden. Denn die Schöpfung ist auch bestimmt zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Darüber freue ich mich. Aber liebe Geschwister, diese Zielsetzung darf uns nicht davon abhalten, auch einen Dienst an dieser Welt zu tun, wenn der Herr die Aufgaben stellt. Ich darf hier sagen, die Gemeinde hat einen vierfachen Dienst. Erstens an der Welt, die herauszurufen, die im Erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Und es werden Einzelne sein. Damit haben wir eine andere Auffassung von Evangelisation als der größte Teil der Christenheit. Ich erwarte keine Massenbewegung. Es kann hier und da noch in anderen Ländern geschehen, aber der Weg ist schmal. Schmal. Es sind wenige, die darauf wandeln. Paulus sagt, um ihrer etliche zu gewinnen. Paulus weiß aber auch um die Ziele, ein jeglicher in seiner Ordnung. Wer die Erwählung nicht kennt, Erwählung zum Dienst, die Ordnungen nicht kennt, der kommt mit all diesen Problemen nicht klar. Darum ist wichtig, dass wir also auch dann den Dienst an der Welt tun. Zweitens, den Dienst innerhalb der Gemeinde im Sinne des gegenseitigen Zuspruchs und der Ermahnung. Drittens, einen himmlischen Dienst, indem wir die Stellung in Christus einnehmen, nach Kolosser 3. Sinnen und trachten auf das, was da droben ist, unsere Position beziehen und von daher die Aufgaben in den zukünftigen Zeitaltern, sprich Äonen, wahrzunehmen. Denn der eigentliche Reichtum der Herrlichkeit in Christus wird erst später erfüllt. Das ist nicht das Entscheidende allein hier. Hier werden wir zubereitet. Das muss man einfach sehen. Ist also Ziel jetzt Auswahl der Gemeinde, aber nicht zum Selbstzweck, sondern damit die Gemeinde ihre Aufgaben und Funktionen erfüllt. So viel zu dem sowohl als auch. Und nun zu dem kompromisslosen Entweder-Oder. Ich will mal so einige Gegensätze, Pole, Kontrastvergleiche darstellen. Bei diesem Entweder-Oder geht es um Gott oder seinen Gegenspieler, den Fürsten und Gott dieser Welt, Satan. Es geht entweder um das Reich Gottes im weiteren Sinne, Basileia, Paulus spricht übrigens auch davon, die Gemeinde hat darin eine besondere Aufgabe, und dem Reich der Finsternis, und wir können nur Bürger des einen oder anderen Reiches sein. Merken Sie das Entweder-Oder. Wir können nur an Gott oder an Satan hängen. Entweder Erlösung oder nur religiös fromm. Gewaltiger Unterschied. Entweder errettet oder verloren sein. Ja, es gibt ein Verlorensein, bloß nicht endlos. Entweder neuer Mensch oder alter Mensch. Oder heute Morgen habe ich es dargestellt, entweder Geist oder Fleisch. Wer hat die Herrschaft? Freiheit oder Knechtschaft? Hoffnung, lebendige Hoffnung oder nur Diesseitigkeitsorientierung? Ich könnte noch manche andere Beispiele aufzählen. Ein paar Gedanken dazu. Die eigentliche Polarisierung im Sinne des Entweder-Oders ist in der unsichtbaren Welt markiert. Gott, Christus, Satan oder seine Dämonen. Und wer nicht diese Mächte einkalkuliert, der ist schon verführt. Und hier können wir nur dem einen Herrn dienen. Entweder dem Gott der Liebe oder dem Vater der Lüge. werde morgen über den Vater der Lüge unter den verschiedensten Formen der Darstellung noch etwas sagen, wenn es um die äußeren oder inneren Gefahren für die Gemeinde geht. Ich will hier nur so viel sagen, er ist entweder der brüllende Löwe, der diktatorisch wirkt, wie in autoritären Systemen, jetzt in islamischen Staaten, oder er verstellt sich in einen Engel des Lichts, Verführung. Und damit haben wir zu tun. Zweitens, die Reiche. Es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe, nach Kolosser 1, Vers 13, in das wir hineinversetzt sind. Und nun sollen wir diesem Herrn dienen, der zugleich unser Haupt ist. Und in 1. Korinther 13 beschreibt er diese Liebe. Darüber könnten wir jetzt mehrere Bibelstunden halten. Sie kennen das. Ich will nur sagen, was da gilt. Die Liebe glaubt alles, duldet alles und rechnet das Böse mächtig zu. Nach Leistung und Taten steht da, rechnet nicht zu. Natürlich im Zusammenhang über Gerichte. Auf der anderen Seite das Reich Satans und wir verspüren etwas, wie die Völkerwelt jetzt schon im Aufbrausen ist, wie alles zu dem letzten Reich der Darstellung hier, dem sechsten nach einem Übergangsreich, folgt. Das kommt bald. Auch darüber will ich noch etwas sagen. Aber da ist Lüge, Verführung, Gewalt, Terror gang und gäbe. Ideologien beherrschen die Menschen. Okkultismus, Spiritismus, New Age, all das ist da verwoben. Mehr oder weniger hart oder ganz fein raffiniert. Es klingt ja raffiniert, wenn der katholische Theologe, der ja da ein Rebell ist, der gegen den Papst und die Dogmen rebelliert, sagt, die drei großen monotheistischen Religionen sollten doch endlich eins werden, ganz konkret, praktisch. Warum? Weil sie Abraham als Stammvater haben. Wir glauben an Abraham als dem Vorbild, ehe das Gesetz kam. Die Juden und auch die Moslems. Aber uns hat nicht Abraham erlöst, sondern Jesus Christus. Merken Sie, was da mit der Finsternis, der Lüge, der Gewalt zusammenhängt. Drittes Beispiel, was ich anführe, im Sinne des krassen Entweder-Oder. Erlösung oder Religiosität. Persönliche Heilserfahrungen dadurch, dass wir Jesus Christus als unseren Erretter annahmen. Oder sind wir nur scheinfromm, haben die Form der Gottseligkeit, wie es Paulus im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel darstellt. Oder schauen wir auf Religion. Ich will Ihnen doch mal etwas zitieren, was über den Islam in einem Heftchen geschrieben ist, das Gebet der Verirrten. Ich denke, dass unter dem Pseudonym sich jemand verbirgt, den ich kenne, der seinen Namen nicht preisgeben kann, sonst würde er lebensgefährlich leben. Wer so das Heiligste der Moslems angreifen, das wissen wir von Missionaren, die unter Moslems arbeiten, der lebt immer gefährlich. Da schreibt der Autor, der den Islam studiert hat: Der Islam ist eine Religion, die auf dem Rechtsdenken aufbaut. Nicht Gnade und Erbarmen, Güte und Vergebung, sondern die Forderungen des Rechts, die Bezahlung der Schuld oder die Ausübung der Rache sind das Grundprinzip. Das Recht kann und darf nicht gebrochen werden. Das umfasst besonders die Wahrung der Sippenehre, die Verteidigung aller Vorrechte und den Kampf für die eigene Position bis zum Letzten. Und sehen Sie, der gewaltige Unterschied: Mohammed hat immer das Blut der anderen vergossen. Der Juden, mancher Christen, mancher, die gegen ihn waren. Und Jesus Christus hat sein eigenes Blut dahin gegeben. Das ist der Unterschied. Darum dürfen wir aber, lieber Vater, sagen, das kann ein Moslem nicht sagen. Ein Moslem hat keine Heilsgewissheit. Er rechnet bestenfalls darauf, dass er ins Paradies kommt, wenn er Märtyrer wird. Darum ja, diese terroristischen Anschläge, die sind religiös motiviert. Wenn sich da einer als Selbstmörder im Selbstmordkommando wie in Haifa geschehen, in einen Bus setzt und andere unschuldige Israelis mitten in die Luft sprengt, hat das hier die Wurzel. Das ist dem Koran vorgegeben. Sind schon Dinge, die wir überdenken müssen. Und darum bringt, meine ich, der Dialog nichts, wenn wir unser Zeugnis unterschlagen. Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass dieser Allah-Gott nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi ist, sondern er ist der raffinierte Verführer. Darum nicht Religiosität, sondern Erlösung, Heil in Christus. Wir brauchen diese klare biblische Schau. Keine Selbsterlösung, wie das durch transzendentale Meditation, Yoga oder die Reinkarnationslehre geschieht. Nein, nicht, das ist abzulehnen. Ein weiteres Beispiel, Errettung, verloren sein. Wieder ein Kontrastvergleich. Wir sind aus Gnaden gerechtfertigt. Sie kennen sicher diese vier klaren Aussprüche Luthers, die ihm zuteil geworden sind aufgrund des Schriftstudiums, was er immer wieder verkündigt hat. Allein aus Gnaden. Allein durch Glauben. Allein Jesus Christus und allein die Schrift. Was würde Luther heute sagen zu dem, was sich heute oft im protestantischen Bereich darstellt? Denken Sie nur an den letzten Kirchentag. Dieses schaurige Angebot des Marktes der Möglichkeiten, wo da eine koreanische Theologieprofessorin einen Tanz aufgeführt hat, um noch ihre Götter, die sie mitverehrt, hier zur Verherrlichung darzustellen. Oder wenn der Dalai Lama spricht und die Massen dorthin strömen, oder Drewermann, der im Grunde alle die klaren Aussagen über Jesus als Sohn Gottes leuchtet. Das alles ist programmiert im Hinblick auf Verlorensein. Denn der Fürst und Gott hat die Sinne dieser Menschen verblendet. Und ich denke, es ist schon so weit, Gott hat sie dahin gegeben. Ein Hingegebensein auf dieser Grundlage ist schrecklich, wenn Gott nicht mehr redet. Denken Sie an das, was Paulus in den ersten beiden Kapiteln des Römerbriefs darstellt. Und am Weißen Thron, Offenbarung Kapitel 20, Vers 15, wird dann offenbar, wer geglaubt hatte oder nicht. Denn die Gemeinde ist schon längst zuvor entrückt, kommt sogar nicht in die Zornesgerichte hier hinein, sondern darf erfahren, das herrliche Heil in Christus, das wird an vielen Stellen des Apostels Paulus bezeugt. Ich kann das nicht im Einzelnen jetzt auflisten, Sie kennen aber diese Aussage. Und wer da durch dieses Gericht geht und wessen Name nicht eingetragen gefunden ward im Buch des Lebens, der kommt in den Feuersee. Es ist ein hartes Gericht, das dürfen wir nicht bagatellisieren. Also Errettung, Verlorensein sind jetzt zunächst wirklich zwei diametral entgegengesetzte Zustände. Dass das später mal anders wird in den zukünftigen Äonen, das dürfen wir wissen, denn der letzte Feind, der abgetan wird, ist ja der Tod und damit auch der zweite Tod. Darüber schreibt ja Paulus eindeutig im Zusammenhang mit dem herrlichen Sieg Jesu Christi, dem Auferstehungssieg in 1. Korinther 15. Über den neuen und den alten Menschen, Geist und Fleisch, habe ich heute Morgen etwas gesagt, das will ich mir ersparen. Ich will nur noch zwei Punkte ansprechen: Freiheit und Knechtschaft, Hoffnung und Diesseits. Mit der Freiheit ist das auch so eine Sache. Wie wird die Freiheit überall propagiert? Was ist aber Freiheit bei den meisten Menschen? Tun und lassen können, was man will. Ist das Freiheit? Ich habe mal bei uns im Rahmen einer sexualethischen Tagung erlebt, wie ein Theologe, der sich mit dieser Thematik befasst hat, vor Pädagogen und Theologen sagte: Unverheiratete Lehrerin, ich sehe hier sicher etliche. greifen Sie doch zu, Sie haben doch im Kollegium genug Männer, sagt ein Theologe. Ist das Freiheit? Und wenn Sie den Mann angeschaut haben, Sie konnten ihm am Gesicht ablesen, seine Physiognomie war so geprägt, dass deutlich war, es ist ein armer, gebundener Mensch, der im Grunde nur seine eigenen Lüste hier deklarieren wollte. Nur ein paar gläubige Pädagogen, und ich habe es auch getan, haben dagegen Stellung genommen. Was ist Freiheit? Ich kann es im Einzelnen jetzt nicht ausführen, nur darauf hinweisen, im geistlichen Sinne ist das Gegenteil von Gebundenheit, von Knechtschaft. Wer Sünde tut, sagt der Herr Jesus den Zuhörern der damaligen Zeit, die ja auch auf ihre Freiheit pochten, nämlich, wir sind nie jemandes Knechte gewesen, Abrahams Kinder. Den sagt er, wer Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Liebe Geschwister, wir müssen uns das sagen, was wir müssen, was zwangsläufig von uns ausgeübt werden muss, ist nicht wahre Freiheit in Christus. Wir sind aber frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und darum, weil das schon geschehen ist, dürfen wir die Freiheit praktizieren. Das kann manchmal längere Zeit dauern. Diese Freiheit in Christus ist aber nicht eine absolute Freiheit, sondern sie besteht in einer engen Bindung an Christus. In der Gemeinschaft mit ihm haben wir das. Darum sagt Paulus in Galater 5, Vers 1, besteht in der Freiheit und lasst euch doch nicht wieder unter das Joch des Gesetzes knechten. Und im 13. Vers sagt das auch nochmal, besteht in der Freiheit, wir sind zur Freiheit berufen, lasst euch nicht von euren Lüsten und Begierden treiben. Und darum, wer im Geiste wandelt, der erlebt die Auflösung dieser gewaltigen Spannung immer wieder. Wenn der Geist regiert, wenn wir unter der Herrschaft des Geistes stehen, dann müssen wir die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Nur in der Gemeinschaft mit ihm. Ohne ihn können wir nichts tun. Ist die andere Bindung an Christus. Darum sagt Paulus von sich, er sei ein Doulos, das heißt sogar Sklave Jesu Christi. Und das ist die herrlichste Freiheit, die er haben konnte. Wer hat denn so eine Freiheit, aus dem Gefängnis herauszuschreiben, freut euch in dem Herrn, wenn es euch gut geht, ja? Alle Wege, aber was sage ich euch, freut euch. Das hat er erlebt. In Christus ist die Freude da. Darum lasst euch nicht täuschen von all den falschen ideologischen Aussagen von den sogenannten Freiheitsaposteln. Wir können alle tun und lassen, was wir wollen. Emanzipation ist so ein Stichwort. Feminismus, alles geht in die falsche Richtung. Die wahre Freiheit in Christus ist untertan sein dürfen. Für die Frauen. Ah ja, erschrecken Sie. Er gibt so eine herrliche Freiheit. Sowohl meine erste Frau als auch meine jetzige haben immer wieder gesagt, wenn ihr Männer solche seid, die am Haupt des Christus hängen, sind wir euch gern untertan. Das heißt aber auch, dass die Männer die Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und nicht Diktatoren sein. Ne? Viele sagen, ich bin der Herr, ich bin das Haupt und dann wird die Frau arg bedrängt. Das ist nicht die Geschichte. Freiheit in Christus heißt in den göttlichen Ordnungen laufen. Und die Ordnungen sind zu unserem Schutz da, so wie die Verkehrsregeln. Wenn sie nicht da wären, gäbe es sicher wahrscheinlich manchen Verkehrsunfall mehr. Darum wollen wir das nehmen, das Wort Gottes. Und ich bin beim Letzten und damit dann auch am Ende. Hoffnung und das andere nur diesseits orientiert. Die Hoffnung hat ein lebendiges Ziel. Das Ziel der Herrlichkeit, was wir jetzt angelthaft haben. Wir werden einmal sein verwandelte, Befreite von den Nöten und Leiden, wenn wir einen neuen Geistleib haben. Wir werden solche sein, die mit ihm geoffenbart werden, nach Kolosser 3, Vers 4. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden in Herrlichkeit mit ihm triumphieren dürfen, mit herrschen und regieren dürfen. Und die nur diesseits Orientierten, haben Sie hier und da schon mal Biografien von berühmten Philosophen gelesen? Sartre, der im Grunde ein Nihilist war. Schauriges Ende. Auch ein Goethe, der mal vor der Entscheidung stand, ist nicht voller Hoffnung gestorben. Und ein Nietzsche, ganz traurig heimgegangen, hätte ich bald gesagt, ins Jenseits, ins Gericht hinein. Keine Perspektive, Trostlosigkeit letztlich. Wir dürfen aber wissen, eine klare Hoffnung, das ist unsere Zielrichtung. Dem dürfen wir dann auch nachjagen. Und darum ist Paulus auch so konsequent. Ich will das hier nochmal aufzeigen. Er macht da keine falschen Kompromisse. Er sagt, ich jage diesem herrlichen Ziel der himmlischen Berufung in Christus nach. Diesem herrlichen Kleinod. Auch in Erwartung des Siegespreises. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und wem noch? All denen, die fasten, ringen und kämpfen und beten. Die 12 Punkte genau erfüllen, wie es mal hier ein Missionar in Süddeutschland gesagt hat, wer entrückt werden will, muss 12 Punkte erfüllen. Und wer einen nicht erfüllt? Nein, so nicht. Allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Wir können das von uns aus nie machen. Und dann sagt er, dann vergesse ich, was da hinten liegt. Ich jage ihm nach. Das ist die Konsequenz. Liebe Geschwister, ich weiß, ich habe Ihnen etliches hier vorgesetzt. Es war eine Fülle, sonst mache ich das nicht ganz so, aber Sie kennen die Schrift, die Ihnen zur prophetischen Woche kommen sind, auch in der Schrift gegründet. Es war etwas mehr extensiv als intensiv in die Tiefe, aber ich denke, die Beispiele sollten Sie anregen. Falsches sowohl als auch führt zu falschen Kompromissen. Biblisches sowohl als auch im Sinne steht geschrieben und noch einmal wiederum steht geschrieben, führt zu einer geistlich ausgewogenen Lehre. Wir brauchen das, eine gesunde Lehre, keine verkorkste, verkrampfte. Und das Entweder-Oder meint die Praxis des Lebens, klar in den Dingen, wo es der Herr erwartet. Da keine falschen Kompromisse, keine falsche Toleranz, denn das führt in den Abfall. Möchte der Herr uns das schenken, dass wir auch dieses Wort als Ermahnung und Zuspruch mitnehmen. Lassen wir uns das in einem feinguten Herzen, wie es Maria tat, als eine geistliche Bewegung dienen. Amen.
Wir wollen stille werden zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Lehrstunde, die du uns gegeben hast durch unseren lieben Bruder. Wir haben es immer wieder nötig, von dir Orientierung zu bekommen, wie unser Glaubensleben auszusehen hat. Du hast uns ins Leben gerufen aus Gnaden durch den Heiligen Geist, die Liebe uns ins Herz gegeben. Und wir haben darauf zu achten, dass dieser nicht verkümmert, wir nicht Unmündige bleiben, sondern du willst, dass wir wachsen im Glauben. Und du hast uns auf die vielen Gefahren hingewiesen,